Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK-Show im Handwerkerradio. Heute geht's ums Thema Wärmepumpe. Welche Auswirkungen hat die Verschiebung des Gebäudeenergiegesetzes auf die Branche? Und was ist eigentlich mit dem Ziel, 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030 zu installieren? Antworten darauf liefert gleich Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe. Außerdem spreche ich heute mit Dr. Hendrik Hunold. Er ist Fachanwalt für Baurecht. Heutiges Thema: CE-Kennzeichnungen. Was müssen Handwerker dabei beachten und welche Stolperfallen gibt's? Das hört ihr gleich. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Ausgabe von Best of SHK Show. Hallo, Herr Dr. Sabel.
Hallo, schöne Grüße aus Berlin.
Herr Dr. Sabel, wir haben das letzte Mal vor fast genau einem Jahr gesprochen, hier auch in der SHK-Show, habe ich es vorher gesehen. In dieser Zeit ist natürlich einiges passiert. Wir sprechen heute über einzelne Punkte und fangen mal mit dem Gebäudeenergiegesetz an, ein Gesetz, über das in den vergangenen Wochen und Monaten ausreichend sehr, sehr viel diskutiert wurde. Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf, der nicht wie geplant in der vergangenen Woche beschlossen wurde, sondern voraussichtlich im September nach der Sommerpause. Wie sehen Sie denn als Bundesverband Wärmepumpe diesen Gesetzesentwurf?
Ja, also das war natürlich jetzt eine spannende Geschichte. Da möchte ich mich jetzt gar nicht so intensiv zu äußern, aber vielleicht zu den Inhalten. Also ja, man hat sich ja jetzt dazu entschlossen, zunächst mal auf das Vorliegen der kommunalen Wärmepläne zu warten, bis dann das Ordnungsrecht wirklich voll greift. Das wird natürlich dann, was die Lenkungswirkung angeht, zu einer gewissen Verzögerung führen. Und wir gehen davon aus, dass dann die volle Wirkung eigentlich erst so in den Jahren 2026, 2028 kommen wird. Das hat die Regierung auch erkannt, dass es da zu einer Verzögerung kommt und hat angekündigt, das auch entsprechend zu flankieren, diese ausbleibende Lenkungswirkung zu kompensieren durch ein attraktives Förderprogramm. Da hat sie ja nochmal nachgelegt, da können wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen. Und was uns auch wichtig ist, ist, dass auf der Energiepreisseite natürlich auch etwas passieren muss. Ja, wie gesagt, um diese zunächst mal vielleicht abgeschwächte Lenkungswirkung des Gesetzes zu kompensieren.
Ja, was bedeutet das jetzt für die Wärmepumpenbranche? Also Sie haben es gerade schon ausgeführt, der große Boom, dieser große Hype, den es um die Wärmepumpe gab, der scheint jetzt so ein bisschen abzuflachen, eben auch, weil jetzt erstmal auf die kommunale Wärmeplanung ja gewartet werden kann, bis man überhaupt etwas tut in Bestandsgebäuden. Für Neubau ist nochmal eine andere Schiene, aber wir sprechen jetzt vorwiegend mal über Bestand. Ja, welche Auswirkungen hat es auf die Wärmepumpenbranche?
Ja, insgesamt muss man sagen, haben wir natürlich jetzt eine große Unsicherheit im Markt. Wir haben ein Gesetz, was im Entwurf vorliegt, was aller Wahrscheinlichkeit nach auch so unverändert verabschiedet werden wird. Aber hundertprozentig sicher ist man sich nicht. Dann gibt es eine Ankündigung für eine Förderung, wo man nicht genau weiß, bleibt die jetzt so, wie sie angekündigt ist? Gibt es da noch Veränderungen? Das alles führt tendenziell dazu, dass die Leute erstmal verunsichert sind und erstmal abwarten. Das ist natürlich keine gute Situation. Entsprechend ist die Nachfrage auch ein Stück weit gesunken. Wir erkennen das insbesondere an den Förderanträgen vom BAFA, die nicht mehr auf dem Niveau sind, wie sie im letzten Jahr waren. Das gibt es also einen deutlichen Rückgang. Wir gehen aber auch davon aus, dass sich das jetzt auch, wenn dann die Sicherheit da ist, ein Stück weit auch wieder einpendeln wird, denn dass die Wärmepumpe, sage ich jetzt mal, auf dem Weg zur Standardheizung ist. Ich denke, das ist allen klar. Auch mit dem Gebäudeenergiegesetz wird eigentlich klar, dass man mit der Wärmepumpe doch sehr auf der sicheren Seite ist und man mit anderen Optionen sehr viele Unwägbarkeiten und Unsicherheiten eingeht. Mhm. Insofern glauben wir schon, wenn dann mal alles jetzt verabschiedet ist und feststeht, dass dann auch die Nachfrage sehr schnell wieder anziehen wird.
Der Start ins Jahr war ja eigentlich gut, soweit ich mich erinnern kann. Die Zahlen im ersten Quartal, die waren, glaube ich, recht ordentlich. Es wurden um die 100.000 Wärmepumpen abgesetzt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das heißt, der Weg zu den 350.000 in diesem Jahr, der scheint oder schien zumindest damals ganz gut aufzugehen. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert.
Ja, das Wachstum im ersten Quartal war sehr gut, also ungefähr 100% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wir profitieren da jetzt natürlich auch noch aus der guten Nachfrage vom letzten Jahr und von den Aufträgen, die jetzt noch abgearbeitet werden. Also die Absatzzahlen zeigen immer noch hohe Zuwachsraten, wo man schauen muss, wie es weitergeht. Das ist so ein bisschen die Zukunft. Deswegen hatte ich eben die Antragszahlen in der Förderung angesprochen. Und das ist ganz klar zurückzuführen auf eine gewisse Unsicherheit.
Lassen Sie uns noch mal auf den Punkt Förderung schauen. Auch da ist jetzt noch nichts beschlossen. Also wir sprechen jetzt auch über den Entwurf zur Förderung. Können Sie diesen Entwurf, was es da aktuell oder was es geben soll, mal kurz erklären? Wie ist diese Förderung aufgebaut?
Ja, sie ist gar nicht so ganz anders aufgebaut als das bestehende Förderregime. Man hat halt jetzt, also zumindest in dem vorliegenden Entwurf, was wir so sehen, an den Fördersätzen etwas geändert, also an der prozentualen Förderung, die man bekommen kann. Da soll es eine Grundförderung geben von 30%, die uneingeschränkt für alle gilt. Dann einen Geschwindigkeitsbonus mit 20% obendrauf, die alle bekommen, die jetzt noch vor 28 sozusagen, bevor das Ordnungsrecht dann wirklich greift, so kann man das interpretieren, sozusagen auf erneuerbare Energien setzt. Das sind dann schon mal 50%, die man bekommen kann. Muss man noch mal so ein bisschen in die Randbedingungen schauen. Und dann gibt es noch einen einkommensabhängigen Bonus. Also man will alle Menschen, die ein Haushaltseinkommen von unter 40.000 Euro pro Jahr haben, nochmal besonders stark fördern, mit nochmal zusätzlich 30%. Gedeckelt ist die gesamte Förderung dann auf 70%. Und das ist dann schon sehr attraktiv. Man muss aber dazu sagen, was auch geplant ist, das ist, dass die anzusetzenden Investitionskosten auf 30.000 Euro gedeckelt werden sollen. Das heißt, die Fördersätze steigen, aber das Volumen, was ich ansetzen kann von den Investitionskosten her, wird reduziert und deswegen sagen wir, muss man jetzt mal genau schauen, kommt es da jetzt eigentlich in jedem Fall zu einer Besserstellung oder sind bestimmte Projekte vielleicht auch schlechter gestellt? Tendenziell ist es natürlich so, wenn die Investitionssummen sinken, die ich ansetzen kann, dass dann die Projekte so im Bereich von 30.000, 40.000 Euro vermutlich besser gestellt werden und die Projekte, die so in den Bereich von 60.000 Euro gingen, das waren ja so die Investitionssummen, die man bisher ansetzen konnte, da wird es vielleicht tendenziell auch etwas unattraktiver. Aber wie gesagt, es ist alles noch nicht festgezurrt und wir plädieren außerdem dafür, dass man als Endkunde sich am Ende entscheiden kann oder die Wahlmöglichkeit hat, welches Förderprogramm man nutzt, damit es dann nicht zu Attentismus kommt.
Okay, das heißt, wer jetzt aktuell sich überlegt, ich möchte eigentlich eine Wärmepumpe haben, benötige entweder eine oder möchte einfach vorausschauend eine einbauen. Da sagen Sie, es wäre gut, wenn man da wählen könnte, welches Programm man am besten nehmen kann, um dann die meisten Kosten gefördert zu bekommen. Welche Rolle spielt dann da das Handwerk als Berater oder auch Planer, Energieberater etc.?
Ja, diese Forderung der Wahlmöglichkeit, das ist halt eine politische Forderung, die ist noch nicht realisiert. Das ist halt ein Wunsch, den wir adressieren, einfach weil wir sagen, bevor die Leute jetzt vor lauter Unsicherheit oder Angst, was Falsches zu machen, abwarten, kann man ihnen doch die Sicherheit geben, dann gegebenenfalls einfach in das bessere Förderprogramm wechseln zu können. Ja, also ich glaube, bei aller Unsicherheit muss man aber auch sagen, das jetzige Förderprogramm ist einfach auch schon sehr attraktiv. Wärmepumpe ist die Zukunftstechnologie. Das heißt, aus Sicht des Handwerks, glaube ich, kann man den Menschen auch schon zur Wärmepumpe raten. Und klar, bei allen Fragezeichen, die es gibt, wie es jetzt im nächsten Jahr weitergeht, glaube ich, macht man keinen großen Fehler, wenn man sich auch jetzt schon für eine Wärmepumpe entscheidet. Insbesondere, wenn man jetzt auch einen Handlungsdruck hat und eine neue Heizung auch wirklich braucht.
Sie hatten zu Beginn noch angesprochen, Energiepreis ist auch so eine Sache, über die Sie sprechen, wo Sie versuchen, auch auf politischer Ebene Ergebnisse zu erzielen. Wie ist es genau mit dem Strompreis oder generell dem Energiepreis? Was wollen Sie da angehen?
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, was natürlich auch flankierend zum Gebäudeenergiegesetz wichtig ist, dass die Energiepreise auch dazu führen, dass es den Menschen auch Spaß macht, sag ich mal, auf elektrische Anwendungen zu wechseln, Wärmepumpen einzusetzen, auf E-Mobilität zu wechseln. Der Strom ist immer noch sehr, sehr hoch mit Abgaben und Umlagen, Steuern belastet. Insbesondere wenn man es mit dem Gaspreis vergleicht, haben wir in Deutschland immer noch so mit das höchste Verhältnis in ganz Europa. Das heißt, Gas ist eher günstig, Strom ist sehr, sehr teuer. Und wir fordern einfach von der Politik hier auch für eine Entlastung auf dem Strom, beim Strompreis zu sorgen durch Mehrwertsteuerreduktion, so wie wir es ja jetzt zum Beispiel auch übergangsweise beim Gas haben, durch Abschaffung oder ja, extreme Reduzierung der Stromsteuer. Das würde schon sehr viel helfen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch den CO2-Preis, der kommt, der soll ja im nächsten Jahr dann bei 45 Euro pro Tonne wieder einsteigen. Das heißt, wieder auf den ursprünglichen Pfad zurückgehen, nachdem man ja in diesem Jahr ausgesetzt war. Das heißt, es ist immer dieses Zusammenspiel zwischen Strompreis, der muss entlastet werden, und Gaspreis, der wird, das ist ja schon beschlossen, tendenziell teurer. Und insofern, ja, auch vielleicht ans Handwerk adressiert, ich denke, ist das auch Teil von einer fundierten Beratung, die Kunden darauf hinzuweisen, dass man mit einer Gasheizung da unter Umständen in eine Kostenfalle läuft, was die Betriebskosten angeht.
Der Schlüssel ist dann natürlich, dass der Strom, mit dem die Wärmepumpe dann letztendlich betrieben wird, am besten auch grün ist. Und ich denke, auch das ist ja eine Aufgabe der Politik, eine Aufgabe in der Zukunft, dass der Strom einfach auch grün ist und ja, dass die Wärmepumpe so noch effizienter arbeiten kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Wärmepumpe sammelt natürlich per se schon mal 2 Drittel bis 3 Viertel Umweltenergie ein, mal ganz unabhängig von dem Strom, den sie dafür nutzt. Der Strom ist jetzt schon zu 50% erneuerbar, und wir haben natürlich die massiven Ausbaupläne, dass das da auch vorwärts geht, Richtung 80% erneuerbaren Strom in wenigen Jahren. Das heißt, klar, wie sind wir auf dem Weg zum klimaneutralen Heizsystem? Und es ist natürlich jetzt schon Meilen besser als eine Gas- oder eine Ölheizung. Und genau, und das muss natürlich der Strompreis entsprechend auch widerspiegeln, um da diese Lenkungswirkung zu entfalten, was natürlich auch immer eine Option ist und was auch sehr stark gerade nachgefragt und angenommen wird. Das ist natürlich PV-Anlagen, also die eigene Stromerzeugung auf dem eigenen Dach, die sich natürlich auch wunderbar mit der Wärmepumpe ja, ergänzt.
Herr Dr. Sabbel, wie sieht jetzt Ihre Prognose aus für die Wärmepumpenbranche? Es ist natürlich schwierig, eine Prognose zu stellen in Zusammenhang mit einem Gesetzentwurf, der noch nicht beschlossen ist. Aber trotzdem, Sie haben es vorher ja schon angedeutet, dass Wärmepumpe auf jeden Fall eine Schlüsseltechnologie ist. Wie sehen Sie die kommenden Monate, auch die nächsten Jahre, auch dieses Ziel, das ja weiterhin besteht, bis 2030 6 Millionen Wärmepumpen zu verbauen, jährlich 500.000? Ich denke, dieses Ziel besteht ja weiterhin.
Genau, also dieses Ziel, 500.000 Wärmepumpen im nächsten Jahr zu installieren, besteht weiterhin, weil es natürlich auch jetzt kein Ziel ist, was sich zum Beispiel unser Verband ausgedacht hat,
Ja.
sondern das sind einfach die Zahlen, die die wissenschaftlichen Studien nennen, die das durchgerechnet haben, was wir jetzt wirklich brauchen, um auch ja, die Dekarbonisierung, den Klimaschutz im Gebäudesektor zu schaffen. Also das ist, wenn wir das nicht hinbekommen, dann bekommen wir halt auch den Klimaschutz nicht hin. Dann schaffen wir es nicht, die Gebäude zu dekarbonisieren. Und das ist natürlich, sage ich jetzt mal, auch international vereinbart, dass das passieren muss. Insofern sind wir auch grundsätzlich zuversichtlich, dass die Wärmepumpe weiter auf dem Wachstumspfad bleibt. Wie gesagt, es gibt jetzt Verzögerungen, es gibt durch Unsicherheit vielleicht nochmal einen kleinen Rückschritt oder ein kleines Tal, das wir jetzt nochmal erleben werden. Aber das wird nichts an der grundsätzlichen Tatsache ändern, dass die Wärmepumpe hier ein starkes Wachstum erfahren wird. Und ich denke, es ist auch ein guter Rat an alle Handwerker, sich hier vorzubilden, die Zeit vielleicht zu nutzen, wenn die Nachfrage noch mal ein bisschen schwächelt, einfach auch sich vorzubilden, Erfahrungen zu sammeln. Die Wärmepumpenhersteller haben ihre Werke gebaut, die haben ihre Produktionskapazitäten hochgefahren, und die vertrauen natürlich auch darauf, dass die Nachfrage ja wieder stark anziehen wird und ja mittelfristig die Wärmepumpe zur Standardheizung wird.
Herr Dr. Sabel, gerade in Neubaugebieten sieht man natürlich viele Wärmepumpen, da ist die Wärmepumpe eigentlich das Mittel der Wahl. Dieser Boom im Neubaubereich, der zieht offensichtlich auch Diebe an. Man liest mittlerweile viel in den Medien. Es gibt verschiedene Fälle, in denen Wärmepumpen geklaut wurden. Vor wenigen Wochen zum Beispiel in Steinburg in Schleswig-Holstein, in Burg Oberbach in Mittelfranken oder in Neumarkt in der Oberpfalz. Da sind Geräte im Wert von 20.000 bis 60.000 Euro geklaut worden, teilweise vom Rohbau, also vom noch nicht fertiggestellten Haus. Wie ist es? Kriegen Sie von solchen Fällen auch mit? Ist das ein Thema?
Ja, wir haben das natürlich auch gelesen, und das ist auch ein gewisses Thema. Klar, also Wärmepumpen sind offensichtlich begehrt. Es gibt ja auch immer noch gewisse Wartezeiten. Offensichtlich ist der ein oder andere da so ungeduldig, dass er dann ja kriminell wird, wobei man natürlich, um so eine Wärmepumpe zu stehlen, sag ich mal, auch schon gut organisiert sein muss und eine Menge kriminelle Energie mitbringen muss, denn die lässt sich ja jetzt nicht mal so im Vorbeigehen irgendwie unter den Arm klemmen. Da muss man schon, glaube ich, ja, wie gesagt, eine gewisse kriminelle Energie mitbringen. Was ich dazu sagen kann, ist aber eigentlich, da müssen Sie mit Ihrem Wohngebäudeversicherer sprechen. Also ich denke mal, im Neubau ist die Wärmepumpe dann ohnehin in der Wohngebäudeversicherung mit einbezogen. Wenn man jetzt im Bestand einen Gaskessel durch eine Wärmepumpe tauscht, dann ist das natürlich nochmal eine neue Situation. Also ich empfehle einfach mit der Wohngebäudeversicherung Kontakt aufzunehmen und das zu besprechen, Wärmepumpe insgesamt aufzunehmen und auch über das Thema Diebstahl zu sprechen. Und dann kann man sich da gut absichern. Und ich bin mir auch sicher, dass das Handwerk beziehungsweise die Hersteller, naja, da vielleicht auch Wege finden werden, das den Dieben zu erschweren, vielleicht da diese Wärmepumpe dann abzubauen. Also alles, was darüber hinausgeht, jetzt irgendwie vier Muttern zu lösen und irgendwie das Ding da aus dem Fundament zu lupfen, das ist bestimmt hilfreich, aber da bin ich jetzt kein Experte für. Also ich denke, ja, Versicherung ist das eine Thema und ja, Hindernisse aufzubauen, wie beim Fahrrad oder beim Auto, um den Dieben das zu erschweren, ist bestimmt auch hilfreich, denn da nachts mit einer Flex irgendwie sich zu schaffen zu machen, das wird bestimmt dann nicht zielführend sein.
Ja, ich habe zum Beispiel gelesen, das ist dann vielleicht was aus Handwerkssicht beachtet werden kann, dass die Wärmepumpe eben nicht direkt an der Straße zum Beispiel aufgestellt werden könnte, sondern vielleicht hinterm Haus, wo es eben nicht so leicht einsehbar ist. Ob das dann wirklich Diebe davon abhält, eine Wärmepumpe zu klauen, ist jetzt auch mal dahingestellt. Aber so ein paar einfache Punkte, an denen man ansetzen kann, die es da ein bisschen erschweren. Von Herstellerseite, ist da schon irgendwas geplant, was Diebstahlsicherung oder so anbelangt? Oder gibt es da bereits Technologien? Wissen Sie da irgendwas?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob da jetzt schon ganz konkret was geplant ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das, weil es jetzt auch technisch wahrscheinlich nicht so aufwendig ist, da weiß ich nicht, Gewindestange und Mutter da irgendwas zu optimieren. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Was die Aufstellort angeht, ja, da muss man natürlich abwägen. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie hoch das Risiko des Diebstahls ist. Und dafür dann einen nicht optimalen Aufstellort zu wählen, da würde ich, glaube ich, eher von abraten. Denn da sind ja verschiedene Faktoren, die da zu berücksichtigen sind. Und die Idee, die Wärmepumpe vorne zur Straße hin aufzustellen, ja, die hat natürlich auch was für sich, wenn man jetzt an Schallemissionen und Ähnliches denkt. Also ja, ich denke, das Thema ist jetzt relativ neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben da früher drüber geschmunzelt. Jetzt scheint es so ein bisschen, ja, ist natürlich auch ein Thema, was die Presse dann wahrscheinlich gerne aufgreift, weil es griffig ist irgendwo. Aber ich glaube, das hält uns nicht auf dem Weg.
Wir behalten das einfach mal weiter im Blick. Wie viele Medienvertreter auch gerne sagen, wir bleiben da dran. Und falls es da neue Entwicklungen gibt oder neue Innovationen seitens der Hersteller, seitens der Handwerker, dann sprechen wir darüber hier in der SAK schon natürlich auch wieder. Herr Dr. Savel, ich bedanke mich bei Ihnen jetzt erstmal herzlich für das Interview, für die Schilderung rund ums Gebäudeenergiegesetz. Weiterhin viel Erfolg, viel Glück im Zusammenspiel mit der Politik und dann hören wir uns, denke ich, bald wieder. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis bald,
Tschüss.
tschüss. Hallo, Herr Hunold.
Hallo, Herr Hermannsdörfer.
Herr Hunold, wir sprechen heute über eine Kennzeichnung, die kennen wahrscheinlich die meisten unserer Hörer, wenn nicht sogar alle. Das ist die sogenannte CE-Kennzeichnung, ist ja auf ganz vielen verschiedenen Produkten drauf, hat sicher jeder schon mal gesehen. Ja, was bedeutet denn diese Kennzeichnung überhaupt? Können Sie das mal kurz erklären, Herr Hunold?
Ja, also es gibt europäische Vorgaben, ganz viele Verordnungen. Und die haben den Zweck, dass in Europa also einheitliche Bauprodukte verbaut werden und dass die Bauprodukte auch einen einheitlichen Sicherheitsstandard erfüllen. Und das wird im Endeffekt durch diese CE-Kennzeichnung zum Ausdruck gebracht. Also mehr oder weniger so eine Art Gütesiegel für Bauprodukte.
Okay. Das heißt, Produkte werden getestet und kriegen dann diese CE-Kennzeichnung, wenn die quasi safe sind.
Korrekt. Und diesen Test für die Produkte, den führt in der Regel auch der Hersteller durch. Also die haben dann, das kann man sich wirklich so vorstellen, wie bei Daniel Düsentrieb heißt er, aus den Disney-Comics. Man hat so ein Versuchslabor und dann werden die Produkte unter bestimmten Anwendungsvoraussetzungen, die also da simuliert werden, dann getestet und dann bekommen sie diese CE-Kennzeichnung, also die Akkreditierung.
Okay. Welche Rolle spielt jetzt diese CE-Kennzeichnung dann fürs Handwerk? Können Sie das mal ausführen?
Ja, also die Bauordnung der Länder, also der Bundesländer, geben vor, dass Bauprodukte nur unter speziellen Anforderungen verbaut werden dürfen. Also die Bauordnung will sicherstellen, dass der Bauherr auch keine schlechten Materialien verbaut. Und in dem Zuge ist es so, dass die Bauordnung, zum Beispiel die Bauordnung in Bayern, sagt, wenn du eine CE-Kennzeichnung hast, darfst du dieses Produkt mehr oder minder sorgenfrei verwenden. Mhm. Und an diese Einhaltung dieser Bauvorschriften ist der HLSler zum Beispiel über die VBB gebunden. Also die VBB schreibt explizit vor, dass der HLSler nur so bauen darf, wie es die Bauordnung vorgibt. Das heißt, habe ich keine CE-Kennzeichnung und weiß, dass das Bauprodukt da nicht funktioniert, darf ich es schon aus dem Grund nicht einbauen.
Mhm. Können Sie mal ein Beispiel nennen für so eine, also für ein Produkt mit CE-Kennzeichnung, wie das dann auch getestet wird und wie es dann auch letztendlich verwendet werden darf?
Ja, gerne. Also stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben einen Türrohrling, also eine Holztür, und der Rohling ist einfach eine einfache Holzplatte, ohne Fenster, mit einer speziellen Türklinke drin. Und der wird dann beim Hersteller in drei verschiedenen Versuchsszenarien getestet. Beispiel wie beim Backofen, einmal 100 Grad, einmal 200 Grad und einmal 300 Grad. Mhm. Dann kriegt er die CE-Kennzeichnung für diese Gradzahlen und er bekommt die CE-Kennzeichnung für den im Versuchslabor getesteten Verwendungsfall, das heißt aber ohne Fenster und nur mit der dort getesteten Türklinke. Wenn jetzt der Handwerker vor Ort dann Fenster einbaut in die Tür oder bei einer Lüftungsanlage irgendeine Zuluft- oder Abluftkanal verändert oder beim Brandschutz irgendwie da rumschneidet,
ja,
dann verliert diese CE-Kennzeichnung sofort ihre Gültigkeit. Das heißt, der Handwerker kann sich nicht mehr auf diese CE-Kennzeichnung berufen und auch der Bauherr vor allem nicht.
Okay, und was kann das dann für Konsequenzen haben, also wenn diese CE-Kennzeichnung nicht mehr gültig ist?
Also dann ist es so, dann hat der Handwerker erstmal nicht entsprechend den öffentlich-rechtlichen Vorgaben gebaut. Und dann sieht das Gesetz aber in der Regel so eine kaskadenartige Abstufung vor. Also der Handwerker müsste dann in den Fällen, wo er erkennt, dass er dieses Produkt verändern muss, eine sogenannte bauaufsichtliche Zulassung für den Einzelfall beantragen. Also man kann dann sagen, pass auf, ich muss dieses Produkt hier in Bezug auf die Baustelle so und so abändern. Geht das denn noch? Darf ich das denn noch? Sind denn dann noch diese speziellen technischen Vorschriften hier eingehalten? Und dann, wenn ich diese bauaufsichtliche Zulassung für den Einzelfall habe, habe ich überhaupt kein Problem, das einzubauen.
Okay, also entweder ich prüfe das quasi nach oder lasse es nachprüfen oder ich baue es genau so ein, wie es mir quasi vom Hersteller geliefert wird, unter den Bedingungen, ohne Produkt zu verändern. Das sind die zwei Optionen, die ich habe, wenn ich mit CE-Kennzeichnungen hantiere.
Vereinfacht gesagt, korrekt. Und die Schwierigkeit liegt immer darin, dass die Handwerker halt mehr oder weniger denken, die CE-Kennzeichnung ist der Freibrief für jede erdenkliche Einbausituation. Das ist aber nicht so. Man sollte sich vorher genau angucken, was ist denn der CE-Kennzeichnung zugrunde gelegte Prüfungsfall und passt der auf mein Bauvorhaben?
Mhm. Dürfen denn auch Produkte verbaut werden, die keine CE-Kennzeichnung haben oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
Selbstverständlich dürfen die verbaut werden. Also sie müssen halt auch jetzt fürs Radio ganz vereinfacht gesagt immer den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, müssen verwendungstauglich sein, um das mal bildlich zu machen. Einen Holznagel dürfen sie nicht in Stahlträger reinhauen, was glaube ich auch nicht ginge. Und das sind so dann die unteren Regularien, die es gibt. Also man will mit dieser CE-Kennzeichnung nicht jedes Bauprodukt mehr oder weniger dazu zwingen, dass es geprüft wird. So ist es auch nicht.
Okay. Gibt es noch irgendwas zu beachten? Beim Thema CE-Kennzeichnung gibt es noch irgendwelche Fragen, die auftauchen in dem Zusammenhang oder haben wir jetzt schon alles abgedeckt?
Also für die Grundsätze haben wir jetzt relativ weit abgedeckt und ich kann nur noch mal aus der Praxis berichten, die Probleme poppen immer dann auf, wenn die Handwerker sich zu leichtgläubig auf diese CE-Kennzeichnung verlassen. Also der Persilschein, dieses CE-gekennzeichnete Produkt zu verbauen, ist die CE-Kennzeichnung nicht. Man muss also wissen, welcher Anwendungsfall liegt der Kennzeichnung zugrunde, trifft der für mich zu? Und wenn er nicht zutrifft, muss ich zumindest mal prüfen, brauche ich eine bauaufsichtliche Zulassung für einen Einzelfall? Also das ist, glaube ich, so der Hauptaussagekern unseres Interviews, der rüberkommen sollte. Also nicht zu blauäugig immer auf die CE-Kennzeichnung vertrauen, sondern einfach ein bisschen reflektiert mal gucken, passt das denn überhaupt jetzt auch hier rein, was ich baue?
Wunderbar. Herr Hunold, vielen lieben Dank Ihnen fürs Interview. Alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke.
Ja, ebenso und herzlichen Dank. Tschüss.
Ciao. Und das war's für heute mit dieser Ausgabe von Best of SHK Show. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!